Wohnungsnot, dem wir ja durchaus ausgesetzt sind, und wasserbewusste Stadtentwicklung lässt sich auf jeden Fall gut in Einklang bringen. Denn auch in Regionen, in denen man nachverdichtet, lassen sich beispielsweise Gründächer installieren oder die Fassaden begrünen oder auch generelle Flächen entsiegeln und mit einer anderen Art der Wege- und Straßengestaltung umsetzen. Es ist aber ein Umdenken.
Glasklar. Der Politik-Podcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Behr mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie-, Umwelt- und Klimapolitik. Viel Vergnügen!
Wir befinden uns heute auf der LET, der Leading Edge Technologies. Wir sind auf der Zeche Zollverein im Herzen des Ruhrgebiets und am Rande dieser Konferenz, die jetzt, während wir veröffentlichen, schon vorbei ist leider, denn wir nehmen gerade am 26.06. auf. Am Ende dieser Konferenz habe ich einen wunderbaren Gast, über den ich mich sehr freue, und zwar Frau Dr. Lisa Boss, die neue Bundesgeschäftsführerin der DWA. Was die DWA ist, wird sie uns gleich selber vorstellen, aber wir werden über die Zukunft der Wasserwirtschaft sprechen, über die Trends und die Dinge, die uns beschäftigen, die Sie jetzt beschäftigen. Und die hier auch auf der LET thematisiert worden sind. Wir auf dieser internationalen Konferenz ja vor allem versuchen, technische Lösungen für die Wasserwirtschaft und die Abwasserentsorgung zu finden. Klimawandel, auch die steigende Weltbevölkerung, all diese Trends sind unseren Hörern bekannt. Wir wollen uns hier drüber austauschen. Ich freue mich sehr, dass Dr. Brosshoff heute hier ist. Sie hat an der RWTH in Aachen Maschinenbau studiert, Vertiefung Verfahrenstechnik. Sie hat dann Wirtschaftswissenschaften und Umweltingenieurwissenschaften draufgepackt, hat an der Universität der Bundeswehr in München promoviert zum wichtigen Thema Wasserversorgung in Notsituationen. Da werden wir gleich auch ein bisschen drüber sprechen. Sie wurde 2022 mit dem Förderpreis des Instituts zur Förderung der Wassergüte- und Wassermengenwirtschaft, IFWW, ausgezeichnet. Dann war sie bei der Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz. Sie war da Leiterin von Forschung und Entwicklung. Sie hatte dann von März 2023 bis September 2023 die Leitung Research Business Development inne am Kompetenzzentrum Wasser in Berlin. Und sie ist seit Anfang diesen Jahres nun Sprecherin der DWA Bundesgeschäftsführung. Liebe Lisa, ich freue mich sehr, dass wir heute auf der Zeche sprechen können.
Danke, Arndt, für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Liebe Lisa, stelle ich doch vielleicht selber nochmal vor und gerne mit Blick auf die Frage, wo es dir bei deinem Auslandaufenthalt am besten gefallen hat. USA, Singapur, Tunesien habe ich gelesen. Was hat dir am besten gefallen?
Ja, meinen beruflichen Werdegang hast du ja schon sehr detailliert erläutert. Aber was mich ausmacht, ist, dass ich mich sehr, sehr für das Thema Wasser begeistern kann und es mir einfach eine große Freude ist, das Thema in seinen vielen Facetten zu untersuchen, zu beleuchten und den Menschen näher zu bringen. Ich hatte das große Glück, dass ich bereits zur Schulzeit einen längeren Auslandsaufenthalt in den USA machen konnte und habe dort ein Jahr lang in der Schule verbracht, gleichzeitig waren nach dem Abitur meine Eltern für 5 Jahre in den USA, sodass ich auch dann sehr, sehr viele Monate und Wochen dort verbracht habe. Und das war eine Zeit, in der ich ja so den ersten Auslandskontakt hatte, um mal festzustellen, wie unterschiedlich auch Blickweisen sein können auf Themen, mein unterschiedliches Schulsystem kennengelernt habe, aber auch unterschiedliche Modelle, was das Berufsbild angeht, wie schnell man seinen Job verlieren kann in anderen Regionen, wie schön eigentlich so das Arbeitsleben in Deutschland auch sein kann. In meinem Studium war ich dann mal eine Zeit lang in Tunesien, habe dort meine Masterarbeit geschrieben und wir haben uns mit 54 tunesischen Kläranlagen beschäftigt, dabei für diese Kläranlagen ein Klärschlammmanagement-Konzept entwickelt. Spannenderweise haben wir vor Ort festgestellt, dass das Klärschlammmanagement gar nicht unbedingt das Problem ist, denn es fällt kein Klärschlamm an, da die Anlagen an sich nicht so ideal betrieben wurden, sodass wir dann spontan vor Ort ja unsere die Evaluierung der Kläranlagen umgeschmissen haben und dann nochmal in die Betriebsoptimierung geschaut haben, damit am Ende des Projekts vielleicht doch an der einen oder anderen eine Kläranlage Klärschlamm anfällt, um den wir uns dann auch im Laufe des Projekts oder vielleicht in einem Folgeprojekt kümmern können.
Mhm, okay.
Und spannend fand ich es dort, wie hoch eigentlich die deutsche Meinung geschätzt wurde. Und fand es wirklich beeindruckend, dass wir dort unsere Expertise einbringen konnten und auch bereits im Studium meine Meinung und meine Expertise dort gefragt war. Ich habe Kläranlagen auf Französisch erklärt und erklärt bekommen. Also auch da eine spannende Erfahrung, mal zu sehen, wie es dann doch auf einem anderen Industriestandard aussieht.
Mhm. Ja, ich glaube, der deutsche Maschinenbauer oder die deutsche Maschinenbauerin ist ja in der ganzen Welt hoch angesehen. Ist schön, dass du das auch sagst. Heutzutage wird das ja immer so ein bisschen bezweifelt, ob das noch der Fall ist. Ich glaube schon, dass das, dass man damit noch reüssieren kann. Und hattest du den Eindruck, dass die Hütte brennt in Tunesien oder in den USA? Wo warst du in den USA dann?
Ich war in den USA, in Wisconsin, also tief im mittleren Westen, in einem Einwohner, ein Dorf mit 4000 Einwohnern, middle of nowhere. Und ich meine, das ist schon einige Jahre her. Und damals schien die Welt dort noch in Ordnung. Wenn man sich jetzt anschaut, wo da die Wählertrends hin sind, dann weiß ich jetzt nicht, ob das aktuell der Ort wäre, an dem ich gerne wohnen würde. Und in Tunesien war es damals sehr, sehr spannend, dass man durchaus gesehen hat, dass man agieren muss. Denn man hatte eben einige Jahre vorher Geld in die Hand genommen, Kläranlagen gebaut. Und da wurde aber sehr deutlich, dass man den Aspekt der Schulung der Mitarbeitenden doch unterschätzt hatte. Und dass eben Technik allein nicht die Lösung ist, sondern dass es am Ende die Menschen sind, die es betreiben müssen, die es verstehen müssen, wie es funktioniert. Und auch eben die Instandhaltung von Anlagen durchaus am Ende erfolgskritisch ist, um überhaupt auch High-Technologie-Anlagen dann funktionierend betreiben zu können.
Vielleicht mal so am Rande, bevor wir dann auch noch tiefer reingehen, vielleicht noch ein, zwei Sätze zu dir als Person. Was bist du so für ein Typ, wenn du nicht arbeitest? Also was interessiert dich?
Ich mache super gerne Sport. Ich reise sehr, sehr gerne. Ich war letztes Jahr zwischen den Jobwechseln mal 2 Monate in Afrika unterwegs, habe dort in einem Elefantenhilfsprojekt gearbeitet. Ich sehe sehr gerne viel von der Welt. Und ansonsten, wenn ich nicht mich bewege, dann stricke ich gerne. Ich stricke regelmäßig mir Pullis. Die Anfrage nach selbstgestrickten Mützen kommt auch immer mal wieder. Und das ist so mein Mittel, um mich runterzubringen. Ich verbringe viel Zeit im Zug. Und da ist das auch immer ein ganz guter Zeitvertreib.
Ich muss jetzt gerade so ein bisschen lachen, aber nicht über die Tatsache, dass wir das Stricken ist, was eine tolle Tätigkeit ist, die ich gerne auch können würde. Naja, es ist gerade so, dass wir bei 30 Grad hier die Aufnahme machen und Klimaanlagen ausgemacht haben wegen des Sounds und uns gerade schon fragen, wie lange wir das hier durchhalten. Es ist also echt heiß. Aber es kommt wieder die Zeit, wo man Strickmützen wieder braucht und dann werde ich die sicherlich auch mal nach einer fragen.
Ja, meine Lust, jetzt gerade zu stricken, ist auch begrenzt. Also von dem her.
Ich kann mir vorstellen.
Kommen wieder andere Zeiten.
Lisa, du bist jetzt seit ein paar Monaten, glaube ich schon, oder noch länger, Zeit vergeht, mehr als ein halbes Jahr, in der neuen Funktion. Also Bundesgeschäftsführerin, also Sprecherin, Gesicht, Chefin der DWA, einem der größten und wichtigsten Wasserverbände, Abwasserverbände, die es so gibt. Wie ist es dir ergangen bisher, so die ersten Monate?
Also die ersten Monate haben riesig Spaß gemacht. Es ist wirklich eine sehr, sehr coole Position. Aus meiner Sicht passt das sehr gut zu mir. Und wir sind zu zweit in der Bundesgeschäftsführung. Wir sind Rolf Usadel und ich bilden quasi ein Tandem in der Bundesgeschäftsführung. Er ist der kaufmännische Geschäftsführer und ich quasi der Rest, so ein bisschen technischer oder manchmal sagt man auch so ein bisschen innen und außen. Mhm. Und das ist eine
die Außenministerin.
So beispielsweise, genau. Das ist eine super, super Ergänzung und die Zusammenarbeit macht riesig Spaß. Und es ist aus meiner Sicht auch eine äußerst spannende Zeit aktuell bei uns in der Branche. Also es bewegt sich wahnsinnig viel auf politischer Ebene. Wir haben diverse Veränderungen struktureller Natur, wo es sich für einen Fachverband wie unseren wirklich die Frage stellt, wie schafft man es in Zukunft auch noch in dieser Form zu existieren, auch der Branche quasi die ja technischen Standards, die wir ja herausgeben, auch wirklich bereitstellen zu können. Denn diese werden bei uns durch ehrenamtliche Arbeitsgruppen erarbeitet. Heißt, Unternehmen schicken Mitarbeitende, aber auch teilweise Personen, die selbstständig sind oder auch gar nicht irgendwo in einer Anstellung sich befinden, arbeiten in diesen Arbeitsgruppen mit, weil sie Fachexpertise haben. Und diese Personen stellen sicher, dass das, was sich hier nachher in den technischen Regeln findet, wirklich der allgemein anerkannte Stand der Regeln der Technik ist. Und wir für unsere Branche uns gewissermaßen selber die Standards setzen, um sicherzustellen, dass überall in Deutschland gleichermaßen Gewässerschutz betrieben wird, Abwasser gereinigt wird und auch derartige technische Standards veröffentlicht, ja beispielsweise unser Schwesterverband, der DVGW, im Bereich der Trinkwasserversorgung. Hier wird es ähnlich erarbeitet. Und für uns als technisch-wissenschaftliche Verbände ist eben das durchaus zurückgehende ehrenamtliche Engagement eine große Herausforderung.
Ah, genau, das werde ich jetzt gefragt. Das muss man vielleicht auch den Leuten erklären. Das basiert dann auf ehrenamtlicher Arbeit im Grunde, also wo auch Unternehmen wie wir eben auch, weil wir es für sinnvoll achten und auch weil es durchaus eine Schulung der Leute ja auch ist, so muss man das ja auch sehen, wenn sie sich dann netzwerken, da einbringen. Das heißt, ihr nehmt das schon auch wahr, dass das weniger wird?
Ja, also wir messen es noch nicht, aber wir merken es.
Die VGW sagt das auch.
Genau.
Also
und
jetzt keine DWA-Spezifität.
Auf jeden Fall. Also diejenigen, die sich einbringen, bringen sich mit unfassbar viel Leidenschaft und auch mit sehr, sehr viel Zeit und Engagement ein. Aber wir stellen eben fest, dass auch der Fachkräftemangel bei uns in der Branche existiert. Und natürlich geht in der Regel die hauptamtliche Angestelltheit vor. Das bedeutet, wenn ich in meiner Tätigkeit, für die ich bezahlt werde, Arbeiten zu tun habe, dann kann ich mich natürlich eher wenig mit Arbeitsgruppensitzungen oder in der Erarbeitung von Texten einbringen. Und da merken wir schon, dass die Facharbeit durchaus unter Spannung steht. Und gleichzeitig merken wir aber auch, dass die Themenvielfalt zunimmt. Wasser wird immer politischer. Wasser ist einfach ein super großes Querschnittsthema, sodass auch, Ideen entstehen, wo es ein technisches Regelwerk braucht, das nicht so naheliegend ist und wo es sich eben die Frage stellt, ein Thema, mit dem wir uns oder sich eine Arbeitsgruppe beispielsweise aktuell beschäftigt, ist das Thema Klimagase. Ein Thema, das mit dem wir uns sicherlich vor 5 oder 10 Jahren im Regelwerk nicht auseinandergesetzt hätten. Mhm. Aber ein Thema, das natürlich unter den aktuellen Rahmenbedingungen, dass wir unbedingt den Klimawandel stoppen oder begrenzen müssen, super, super relevant ist.
Und Klimagase im Sinne von aus Faulgas oder aus der Kläranlage wird Faulgas, sodass Energie erzeugt wird.
Beispielsweise generell setzt sich diese Arbeitsgruppe erstmal damit auseinander, wo überhaupt in den Themenbereichen der DWA entstehen Klimagase. Denn beispielsweise auch im Kanal kann es schon zur gewissen Gasbildung, beispielsweise CH4 entsteht da teilweise schon, je nachdem wie Anlagen ausgelegt sind, in Druckkanälen kann bei der Entlastung Gas entstehen, aber eben vorwiegend auf den Kläranlagen.
Methan.
Genau.
Das Böse.
Genau, Methan,
Gas.
Teilweise aber auch CO2 und Stickoxide.
Mhm. Den Querschnittsthemen hast du gerade angesprochen. Das ist dann eine der Querschnittsthemen, die dir wahrscheinlich vorschwebt. Also Energieerzeugung an der Wasserstelle. Was sind andere Themen, wo du sagst, Wasser, Abwasser ist breiter jetzt zu sehen, kann nicht mehr nur technisch regelsetzend verstanden werden?
Mhm. Also ich denke, die letzten Wochen, die wir wahrgenommen haben mit so vielen Überflutungsereignissen, zeigen, dass auch das Thema des natürlichen Landschaftswasserhaushalts durchaus immer breiter wird. Dieser Begriff bedeutet, dass ich das Wasser in der Landschaft haushalten muss, dass das Wasser in den Gewässern sich aufhalten kann, dass es dort Platz hat und gleichzeitig aber auch, dass die Strukturen im Boden funktionieren. Und das ist natürlich ein Thema, wenn ich jetzt in Überflutungsgebieten Gewässern ihren Raum geben will, dann ist da vielleicht schon ein bebautes Gebiet, wo ich mich damit auseinandersetzen muss, wie kann ich da überhaupt eigentlich noch Abbau zulassen. Jetzt, wenn in den dramatischen Regionen in dem Ahrtal, wo teilweise ja Gebäude weggerissen wurden, kann ich mit Blick auf die ja Wasserextreme, die uns einfach bevorstehen, durch den Klimawandel, kann ich dort noch mit gutem Gewissen zulassen, dass dort weiter gebaut wird. Ein anderes Querschnittsthema ist eben die wasserbewusste Stadtentwicklung. Denn an so einem heißen Tag wie heute, wenn wir hier über das Gelände der Zeche Zollver eingelaufen sind, also ich wünsche mir da Bäume, ich wünsche mir da Grünflächen, ich wünsche mir da Wasser. Und ich denke, so geht es in vielen Städten. Uns Einwohnern ist es heiß. Und wenn man sich aber mal schön entwickelte Regionen der wasserbewussten Stadtentwicklung, im Ruhrgebiet gibt es ja einige durch Initiativen, beispielsweise wie das Klimawerk. Aber ich komme ja persönlich aus Berlin. Auch bei uns gibt es eben umgestaltete Stadtgebiete. Auch dort merkt man einfach, was diese Stadtentwicklung für einen positiven Effekt hat. Es ist deutlich kühler. Es ist durch den Schatten auch einfach in Summe angenehmer. Die Luftqualität ist besser. Und das sind Themenbereiche, wo wir aber als Wasserwirtschaft beispielsweise uns um das Thema, wie gehen wir mit anfallendem Regen um? Der wird in solchen Gebieten eher gespeichert. Mhm. Deswegen auch das Thema Schwamm. Man nimmt es auf und dann wird es nach und nach wieder abgegeben. Aber auf einmal müssen wir mit in die Stadtentwicklung. Wir müssen mit in Bauprozesse. Man muss berücksichtigt werden. Und das sind Themenbereiche, wo Wasser immer, immer breiter in der Gesellschaft relevant wird und ankommt.
Müssen wir uns da als Wasserversorger anders aufstellen? Also wir haben das natürlich auch schon diskutiert sind zu der Erkenntnis gekommen, wenn wir das tatsächlich tief machen wollen, dann müssten wir Landschaftsbauer einstellen.
Ich weiß nicht unbedingt.
Ich weiß nicht, ob die richtige ist, die Erkenntnis. Ja. Aber wir haben ja gesagt, dass das ja eigentlich dann Tätigkeiten ist, wo man Gärtnern können muss, also wo man wissen muss, welche Pflanze ist an der richtigen Stelle diejenige, die es aufnimmt. Wie kann man das hinkriegen, dass trotz der Hitze, die da ist, doch das Wasser noch aufgenommen wird und so. Ich bin jetzt auch kein Experte drin, aber würde ja bestätigen, was du sagst, dass das eben Bereiche sind, die wir bisher eigentlich so in der Form nicht gemacht haben.
Das kann gut sein, ja. Die Frage ist ja, müssen die Unternehmen sich anders aufstellen oder muss man eigentlich mit anderen Bereichen enger kooperieren?
Oder das, ja.
Am Ende ist auch da die Frage, du hattest jetzt von einem Wasserversorger gesprochen, davon gehen wir ja eigentlich in der Regel mit Trinkwasser aus.
Ja gut,
wir stellen,
oder Abwasserentsorger.
Genau, wir stellen die Frage, muss diese beispielsweise die Bewässerung von Stadtgrünen, von Bäumen in der Stadt, ist das überhaupt sinnvoll, dass wir dafür unser gutes Trinkwasser verwenden? Mhm. Aktuell wird eben häufig auch aus so Hydranten, wo ein Standrohr dran gepackt wird, dass man quasi vor Ort ein bisschen Wasser ziehen kann. Oder auch in Berlin nutzt man die Notbrunnen und alles das ist Trinkwasser. Mhm. Und wir evaluieren oder setzen uns eigentlich auch dafür ein, dass beispielsweise der Ablauf aus Kläranlagen, der einer vierten Reinigungsstufe, also einer Spurenstoffelimination unterlaufen ist, dass der beispielsweise für die Bewässerung von Stadtgrün verwendet werden könnte. Denn das Wasser wird in der Regel in ein Gewässer eingeleitet. Und wenn das dieses Gewässer aber nicht zwingend braucht, dann könnte man natürlich das Wasser zu dem Stadtgrün quasi hinleiten. Kläranlagen befinden sich in der Regel in der Nähe von Städten. Und dann könnte man dort eben damit das Stadtgrün bewässern, statt die gute Ressource, die wertvolle Ressource Trinkwasser dafür zu verwenden.
Mhm. Aber ist das qualitativ da? Also für Hörer, die sich da interessieren, sind da große Unterschiede zum Trinkwasser oder ist das etwas, was keine Rolle spielt, weil es gar keine Schnittstelle gibt zum Menschen, sage ich jetzt mal platt.
Also das Trinkwasser ist das bestkontrollierteste Lebensmittel, das wir in Deutschland haben. Sicherlich unser höchstes Gut und auf jeden Fall in bester Qualität. Also Leitungswasser kann man jederzeit unbedenklich trinken und sollte man auch tun. Während der Ablauf einer Kläranlage vielleicht nicht unbedingt die Qualität hat wie Leitungswasser. Das liegt aber auch daran, dass sich da teilweise noch gewisse Keime befinden könnten. Denn Abwasser wird in der Regel nicht am Ende desinfiziert. Braucht es nicht. In den Gewässern befinden sich natürlicherweise auch gewisse Keime, sodass das an der Stelle nicht notwendig ist. Aber jetzt möchte ich mal jemanden sehen, der aktuell in einer Stadt wie Berlin oder in Essen an einem Stadtbaum Radieschen pflanzt und sie dann aufgrund von in einer Wasserwiederverwendung mit gereinigtem Abwasser vielleicht an der Stelle sich Sorgen macht.
Und also das dürfte man nicht.
Das
wäre nicht so empfehlenswert.
Also, das kommt ein bisschen drauf an. Da bin ich auch nicht unbedingt die Expertin, was jetzt welche Bewässerungsart, welche Art von Keim. Das ist am Ende auch immer eine Frage, wie pflanze ich an, wenn ich natürlich jetzt eine Frucht habe, die dann im direkten Kontakt mit dem Wasser steht und ich die dann sofort konsumiere, dann wäre es ja so ein bisschen, als würde ich das Wasser auch trinken. Wenn wir jetzt aber Früchte haben, die im Boden wachsen und man den Boden bewässert, dann ist durchaus die Frage, ob das, also der Boden hat eine gewisse filternde Wirkung, sodass da das Risiko auch reduziert wird. Allerdings muss man auch dazu sagen, jeder von uns wird voraussichtlich schon mal Obst oder Gemüse mit gegessen haben, das schon mal mit wiederverwendetem Wasser bewässert wurde. Beispielsweise ist das gängige Praxis in Spanien. Hm. Und ich weiß nicht, ob du schon mal dich damit befasst hast, ob deine Tomaten aus Spanien kommen. Bei mir ist das leider manchmal der Fall. Und da ist es nicht selten, dass eben die Bewässerung auf diese Art umgesetzt wurde.
Aber ist das denn dasselbe Wasser, was da verwendet worden ist? Also das Grauwasser, was da verwendet worden ist in Spanien oder in Kalifornien, wo es ja auch größtenteils gemacht wird. Ohne das jetzt wirklich selber zu wissen, ist das dieselbe Qualität, wie sie jetzt im Kläranlagenablauf im industriellen Ruhrgebiet ist? Oder muss man da jetzt doch wieder Unterschiede machen? Aber also ich sehe da einen Punkt.
Vielleicht nur, um das kurz zu ergänzen. Ja. In Europa haben wir ja eine europäische Kommunalabwasserrichtlinie, die jetzt ja aktuell novelliert wird. Mhm. Und da sind natürlich Vorgaben, wie gewisses Abwasser zu sein hat. Allerdings gab es bisher keine Vorgaben zu Spurenstoffen, auch ein Punkt, der jetzt überarbeitet wird. Aber generell würde ich jetzt nicht behaupten, dass Abwasser, mit dem in Spanien bewässert wird, minderer Qualität ist. Und in Kalifornien wird das ähnlich sein. Also auch dort achtet man sehr darauf, dass die Produkte, die dort produziert werden, dann gut verträglich sind. Denn an der Lebensmittelsicherheit sind alle interessiert.
Also eher andersrum gedacht, ist es in Spanien und in Kalifornien eigentlich auch dann, das ist Wasser aus der Kläranlage, das da verwendet worden ist jeweils.
Das musst du vielleicht einen zukünftigen Gast mit entsprechender Expertise fragen.
Nein, das ist übrigens mal eine spannende Idee, aber also dieses ganze Thema ist natürlich nicht ganz unumstritten, ist auch für einen Trinkwasserversorger nicht immer ganz einfach. Weil natürlich die Hygiene extrem hochgehalten wird bei uns auch zu Recht und weil es natürlich dann dadurch schon platt gesagt Schnittstellen gibt zum Menschen, aber trotzdem heißt das nicht, dass man das nicht auch tatsächlich vernünftig durchprüfen muss und sich angucken muss und dass es Verwendungsarten vermutlich geben wird. Also Minimum jetzt ja schon in der Industrie ziemlich unumstritten, da wo nachgewiesenermaßen keine Schnittstellen sind. Und Regenwasser für Gartenbewässerung und diese Dinge sind einfach auch Sachen, die man vorher nicht gemacht hat, die ja hochgradig sinnvoll sind, wie man jetzt mittlerweile macht. Und da werden wir uns sicherlich auch weiter bewegen, bin ich auch der festen Auffassung zu.
Vielleicht noch als kurze Ergänzung, neben dem Einfluss auf uns Menschen ist natürlich auch der Gewässer- und der Bodenschutz ganz essentiell. Und wenn ich Wasser aufbringe, wo sich dann in einigen Jahren rausstellt, dass ich dort irgendwie Stoffe auf den Boden aufgebracht hat, der dann zu einer Verunreinigung führen oder schlimmstenfalls das Ganze auch noch im Grundwasser landet, dann habe ich eigentlich mehr kaputt gemacht, als ich unterstützt habe. Und auch in Summe gilt es natürlich auch die empfangenden Gewässer der Kläranlagen zu berücksichtigen. Denn wenn ich das Wasser für andere Zwecke verwende, dann fehlt es im Zweifel dort. Und es ist nicht unerheblich, wie viele Gewässer darauf ausgelegt sind, auch wirklich aus Kläranlagen Wasser zu empfangen. Das gilt es nicht zu unterschätzen.
Das ist bei uns übrigens auch so in Haltern und Umgebung. Also es gibt ja mehrere Kanäle, die dann Schwierigkeiten hätten, würde man das Wasser tatsächlich da rausnehmen aus dem Kreislauf, sodass man interessanterweise erstmal kurzfristig sogar negative Einwirkungen auf die Gewässer hat. Aber trotzdem, also Probleme finden sich immer bei allen Sachen tausend. Es gibt immer, ein alter Bekannter von mir hat mal gesagt, es gibt immer drei gute Gründe, warum was nicht funktioniert. Besser ist es, sich darum zu kümmern, wie man es vielleicht machbar hinkriegt. Also sicherlich ein Thema, was total wichtig ist zu bearbeiten. Und wir merken es hier auf der LET ja auch international sowieso ein Riesenthema. Hochwasser hast du genannt. Natürlich jetzt gerade bei uns in NRW, gerade wegen dem Ahrtal leider auch politisch so das Thema Nummer eins. Also ist von der Wasserwirtschaft her auch fürs Ministerium sicherlich auf alleroberster Agenda. Wir haben ja selbst auch unterstützt im Ahrtal. Wir haben immer noch sehr lange Mitarbeiter da gehabt, die dort Hand mit anlegen, weil wirklich es irre alles zerstört gewesen ist, was da betroffen worden ist. Auch nicht nur ein Haus, sondern reihenweise Häuser und Infrastruktur weg ist. Und es ist schon interessant, wenn man jetzt sieht, was da passiert. Die Leute sind zurückgekommen, sind sehr unzufrieden, was die Politik dort betrifft, weil es ihnen nicht schnell genug geht, haben aber natürlich ihre Grundstücke da unten, ne? Und haben ihre Heimat da und haben die meisten nicht damit so abgeschlossen, dass sie jetzt wegziehen oder ähnliches. Die Eigentumsverhältnisse sind so und die Leute haben ja zum Teil dann noch Häuser da und so oder haben zumindest noch Grundmauern da. Ist das nicht eine total schwierige Diskussion zu sagen, also auf Bundesebene, wir können das nicht mehr verantworten, dass ihr da baut, sucht euch was anderes?
Das ist eine äußerst schwierige Diskussion, weil man zum einen sehr unterschiedliche Rahmenbedingungen hat. Ein Beispiel, wenn ich eine Elementarschadenversicherung hatte, was ja nicht unbedingt alle dort hatten, dann zahlt diese Versicherung in größten Teilen nur, wenn ich an gleicher Stelle wieder gleich aufbaue. Heißt, wenn ich quasi für meinen Schaden, für den ich sogar versichert war, dann auch irgendwie was bekommen möchte, dann muss ich quasi das gleiche Risiko wieder eingehen.
Das ist ja dann sogar eigentlich ein No-Brainer fast, ne?
Genau, heißt, wenn ich jetzt schon Geld dafür erhalte und eigentlich an einer anderen Stelle wieder aufbauen könnte, dann geht das in diesem Fall leider häufig nicht. Das ist natürlich, das System ist an den Stellen häufig nicht darauf ausgelegt, dass wir eben ja von vornherein eigentlich in Gebieten gebaut haben, die jetzt durch Veränderungen des, ja, bedingt durch den Klimawandel einfach in ein größeres Risiko gerutscht sind. Und da gibt's zahlreiche Gebiete, wo jetzt Regenereignisse, die sonst alle 100 Jahre auftreten, einfach nicht mehr mit statistisch nicht mehr 100 jährlich sind, sondern mit einer häufigeren Wahrscheinlichkeit eintreten. Und gleichzeitig stellt sich natürlich auch die Frage, wo sollen denn die Gebiete, wo entsprechend dann gebaut werden kann, auf einmal herkommen? Also es ist ja nicht so, dass die Kommunen Flächen herzaubern können, sondern es müssen ja dann andere, also Flächen umgenutzt werden. Und das ist natürlich von uns von der Ferne immer leicht zu sagen, das sollte anders gemacht werden. Gleichzeitig sehe ich es aber auch als zwingende Aufgabe, als gewissermaßen Unbeteiligte zu sagen, wie es denn eigentlich sein sollte. Denn wenn man von außen nicht quasi mit einer neutralen Brille sagen würde, wie es denn eigentlich idealerweise ablaufen würde, dann fehlt natürlich diese Zielrichtung. Aber in der Tat, das Thema Hochwasser, Überflutungen, das ist häufig auch mit sehr viel Emotionen verbunden. Und dann aber auch spannend zu sehen, wie schnell eine gewisse Extremwetter-, Hochwasser-Demenz eintritt. Denn es ist nicht das erste Ereignis. Und wir hatten jetzt erst kürzlich wieder dramatische Hochwassersituationen in Süddeutschland. Dinge, wo vielleicht diese Region nicht betroffen waren. Aber ich war jetzt in der kurzen Zeit, seitdem ich bei der DWA bin, schon mehrfach involviert in Pressemitteilungen, in politische Statements, wie man dann mit Hochwasserereignissen umgeht. Und das kommt immer dann hoch, wenn derartige Ereignisse irgendwo auftreten.
Das ist ja in der Politik so. Aber also wer ist denn eigentlich dann dement? Ich weiß, ihr prägt den Begriff ja sehr, aber Also die Menschen in Augsburg jetzt oder so, wenn die wussten ja, dass was im Ahrtal gewesen ist, was hätten die jetzt machen sollen? Also die hätten jetzt höchstens sagen können, das wird bei uns demnächst bestimmt auch passieren, lass mal wegziehen.
Ja, es ist ja nicht nur wegziehen alleine, also es können nicht alle irgendwie oben auf den Bergen wohnen, wo vielleicht dann nicht unbedingt das Wasser hochkommt. Aber es geht ja schon auch darum, man kann eine gewisse Vorsorge betreiben. Es gilt vielleicht auch an gewissen Stellen, ich hatte es gerade erwähnt, die Gewässer nochmal zu betrachten. Mhm. Wenn ich natürlich irgendwie dem Gewässer keinen Platz gebe, dann kann es in Zeiten, in denen es einfach mehr Wasser kompensieren muss, sich nicht den Raum nehmen und schwuppdiwupp erhöht sich die Fließgeschwindigkeit, wird reißender der Fluss. Und dann passieren eben katastrophale Ereignisse, wo irgendwie Brücken einstürzen oder sonstige dramatische Ereignisse passieren.
Hm, da muss ich dir recht geben. Mein Ahrtal ist jetzt auch schon 21 gewesen, ne? Sommer 21. Jetzt ist 24. In den 3 Jahren hätte man sicherlich selbst in Deutschland einiges umsetzen können.
Ja.
Dass mein Gewässer irgendwo befreit, entfesselt, Dämme wegmacht oder Dämme verstärkt, da wo es Schwierigkeiten gibt und solche Sachen. Ne?
Ja, und häufig stellt man eben fest, dass wenn Ereignisse auftreten, man aber nicht selbst betroffen ist, dass man sich dann gewissermaßen sicher fühlt.
Mhm.
Und das ist natürlich dann immer verheerend, wenn man eigentlich aus Ereignissen an anderer Stelle hätte lernen können, vielleicht auch vor Ort geschaut werden hätte können, wie wäre eigentlich ein derartiges Ereignis an einer anderen Stelle dann eingeschlagen? Wie hätte es sich dort geäußert? Und was wir BürgerInnen aber immer wieder vergessen, ist das Thema Eigenvorsorge. Also wir schauen immer sehr auf die Kommunen, auf die Politik. Aber auch wir selber haben gewissermaßen Vorsorge zu leisten. Man hat sich gewissermaßen selber zu schützen. Und wenn ich natürlich irgendwie gewissermaßen mein Garten komplett zupflastere, mit Steinen versehe oder auch sonst beispielsweise die Ölheizung im Keller steht und dann der Keller vollläuft und ich gewissermaßen mich dadurch in eine gewisse Gefährdung begebe.
Mhm. Durch die Kontamination.
Dann kann die Kommune auch nichts dafür. Und das ist immer, wir schauen da immer sehr auf kommunal oder auf sonstige Politik, aber die kann gewisse Vorgaben machen, kann auch vielleicht gewisse Mittel freigeben, aber wir selber können uns davon auch nicht ganz frei machen.
Absolut. Ich muss gerade nachdenken, dass ich in Düsseldorf damals auch, wir ziemlich unter Wasser standen, aber nichts im Keller hatten, aber ich glaube, eine halbe Stunde hätte es noch regeln müssen, dann wäre es so weit gekommen. Ich habe zumindest seitdem jetzt immer dafür gesorgt, dass das Laub an den Grünflächen weg ist. Also dass zumindest da alles aufgenommen werden kann. Ich habe aber jetzt auch noch die Einfahrt nicht komplett von Steinen entfernt oder sowas. Muss sich jeder an seine eigene Nase fassen, ob er vorbereitet ist für solche Situationen. Ich habe mal einen Podcast gehabt mit einem Mitglied des Landtages, der hier eine Wasser-Enquete in Nordrhein-Westfalen gegründet hat, die Astrid Vogelheim. Und er hat zu mir das Folgende gesagt.
Es ist ja so, auch wenn wir jetzt einen trockenen Sommer haben oder Hitze, noch haben wir ja genügend Wasser, um uns zu erfrischen, um Bäume in der Stadt zu bewässern. Also das Problem ist noch nicht so offensichtlich sichtbar wie der Klimawandel an sich.
Also Wasserknappheit an sich ist noch nicht präsent. Das war jetzt im Februar. Wir haben jetzt auch sehr feuchte Wochen gehabt zuletzt. Bis vor ein paar Tagen hatten wir, glaube ich, nachweislich statistisch sehr, sehr viele Niederschläge. Dieses ganze Thema Klimaanpassung in der Stadt, du hast es eben schon angerissen. Also was für Trade-offs man machen muss. Ist das politisch jetzt aus dem Kopf raus oder ist das präsent genug, dass man diese Diskussion tatsächlich führen kann, so wie du sie ja auch führst? Also zu sagen, wir müssen in der Stadt mehr Grün haben und mehr Blau und mehr Wasser aufnehmen. Was ja heißt, andere Dinge nicht tun in der Zeit. Also keine Parkplätze neu zu machen, vielleicht Straßen nicht zu bauen, andere Maßnahmen nicht zu machen, Bereiche bewusst unter Wasser gehen zu lassen, wenn Hochwasser ist. Also alle diese Dinge sind ja politische Trade-offs am Ende, die dann gemacht werden müssen. Glaubst du, dass das gemacht werden kann im Moment?
Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Also Was mich aktuell sehr positiv stimmt, ist, dass kommende Woche das Klimaanpassungsgesetz in Kraft tritt. Wir haben uns vergangenen Jahres dort eingebracht in ein Gesetzesvorhaben, wo es eben darum geht, wie kann man die Städte an den Klimawandel oder an die Klimawandelfolgen anpassen. Und das ist ja am Ende genau eine Maßgabe, auch die Anpassung an sich verändernde wasserwirtschaftliche Rahmenbedingungen. Dort hat zum Glück oder erfreulicherweise das Thema Wasser durchaus Eingang gefunden, sodass in diesem Klimaanpassungsgesetz jetzt eben eine Grundlage drin ist, dass Wasser, bewusste Stadtentwicklung die Maßgabe sein muss. Und ich möchte aber hier betonen, dass die wasserbewusste Stadtentwicklung eben durch die Anpassung an den Klimawandel, das ist nicht ein Entweder-Oder, sondern man kann durchaus gut Parkplätze umbauen oder neu bauen und sie gleichermaßen auch wasserbewusst bauen. Wir müssen nur anders bauen. Also wir müssen an vielen Stellen umdenken. Wir können quasi nicht einfach immer zubetonieren und so die alte Denke besonders schnell das Regenwasser raus aus der Stadt, sondern wir müssen mit einem anderen Verständnis mit unseren, mit städtebaulichen Maßnahmen umgehen. Und gerade das Thema, Wohnungsnot, dem wir ja durchaus ausgesetzt sind, und wasserbewusste Stadtentwicklung lässt sich auf jeden Fall gut in Einklang bringen. Denn auch in Regionen, in denen man nachverdichtet, lassen sich beispielsweise Gründächer installieren oder die Fassaden begrünen oder auch generelle Flächen entsiegeln und mit einer anderen Art der Wege- und Straßengestaltung umsetzen. Also es ist durchaus in Einklang zu bringen, es ist aber ein Umdenken.
Und es ist teurer, sagen manche.
Das kommt sicherlich drauf an, aber das am Ende ist immer die Frage, wie rechnet man das? Es ist vielleicht kurzfristig teurer, aber wenn man sich dann auch den positiven Mehrwert im Sinne von lebenswerte Städte, das Thema Hitze in den Städten, wenn man sich das betrachtet und solche Aspekte mit reinrechnet, dann wage ich zu bezweifeln, dass es am Ende wirklich teurer ist.
Das ist eine abendfüllende Diskussion, glaube ich, weil das ist ein spannenderer Aspekt, als ich ihn jetzt oft höre. Ich höre oft dann so, das mag jetzt teurer sein, aber es ist viel teurer, wenn wir nichts tun und langfristig für die Menschheit und so. Das kann ja alles sein. Aber für den Einzelnen selber, der bezahlt dann ja jetzt erstmal das, was dann vielleicht langfristig wir so global ausrechnen und sagen, volkswirtschaftlich ist das natürlich für die Welt schlimm. Ist aber eine Insel im Pazifik letztendlich, die untergeht und ich zahle dafür, Stichwort Heizungsgesetz, jetzt 30.000 Euro, um meine Heizung umzubauen. Das heißt, der Einzelne hat ja einen anderen Blick oft als die Themen, vor allem wie du jetzt in deiner Rolle natürlich von Berlin aus oder im größeren Blickfeld da drauf gucken musst. Aber du sagst ja im Grunde ja jetzt was anderes. Man muss auch individuell den Mehrwert anerkennen, den man hat durch den eigenen Lebensraum. Wenn der sich netter oder wenn der sich gesünder gestaltet und grüner gestaltet und lebenswerter gestaltet. Da bin ich total bei dir. Das ist natürlich dann mindestens für die Leute schwierig, die jetzt schon sich die Mieten kaum leisten können.
Auf jeden Fall. Aber ich habe tatsächlich gestern einen spannenden Bericht darüber gelesen, über Hitzetote Hitze und soziale Ungleichheiten. Und es ist in der Tat so, dass natürlich kann man mit Temperaturen, wie wir sie ja hier gerade auch in Essen haben, viel, viel besser umgehen, wenn man in einem, einem schönen gekühlten Häuschen mit einem Pool im Garten, sich abkühlen kann.
Oder die Klimaanlage anhat.
Genau. Wenn ich jetzt aber in einer Containeranlage lebe, wo den ganzen Tag die Sonne irgendwie drauf knallt oder ich im schlimmsten Fall gar kein Dach über dem Kopf habe und ich dann aber auch keine Räumlichkeit habe, wo ich mich abkühlen kann, dann ist es natürlich viel erheblicher, wenn sich die Luft aufheizt oder die Städte heißer werden. Mhm. Und an der Stelle ist es wirklich auch ja unsere gesellschaftliche Verantwortung, dass man auch für den Teil der Bevölkerung angenehme Lebensverhältnisse schafft. Und in Summe gilt es daher, die Stadt ganzheitlich zu denken und sie auch in Summe lebenswert zu machen. Und nicht nur immer an sich selbst zu denken, sondern und am Ende, wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich starte mein Haus mit einer Klimaanlage an, dann ist es bei mir drinnen kalt. Dann verbrauche ich Energie. Energie kostet. Und vielleicht gibt es eine andere Maßnahme, die auch mein Haus runterkühlen würde, die aber in einer anderen Form auch noch einen Mehrwert hätte, weil beispielsweise ich eine Grünfassade habe und die Pflanzen auch nach außen hin Wärme aufnehmen und gewissermaßen dann den Straßenzug auch mit abkühlen.
Hm. Ja, klar. Also denn das ist absolut der Fall. Also das spricht ja für eine staatliche Aufgabe oder eine kommunale Aufgabe, wo dann die Kommune natürlich direkt sagen würde, Konnexitätsprinzip, also dann brauche ich auch die Gegenfinanzierung dafür, für die Aufgabe. Ist ja eine langfristige, immer wiederkehrende Diskussion, dass die kommunale Ebene die Aufgaben kriegt, aber eben keine zusätzlichen Budgets dafür. Weil dann müsste man das ja, und da bin ich völlig bei dir, als soziale Aufgabe verstehen oder gesellschaftliche Aufgabe, dann müsste man diese Dinge eben komplett kommunal gegenfinanzieren. Klimaanpassungsgesetz ist ein sehr spannendes Stichwort. Wir sind mal gespannt, was jetzt tatsächlich dazu kommt. Es ist ja auch, hat es da auch Kürzungen gegeben eigentlich durch den unschönen Vorgang letzten Dezember oder wann es war, also die Kürzung des Klimatransformationsfonds, oder gibt es nach wie vor staatliche Gelder über das Klimaanpassungsgesetz? Das muss ich gestehen.
Ja, da fragst du mich gerade, was es war. Aber
es gab ein paar 100 Millionen oder 200, relativ wenig sowieso schon, ehrlich gesagt, für staatliche Verhältnisse. Ich bin aber jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ganz fit, ob die noch im Topf sind. Ich meine ja.
Also es wurde im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens eben auch darüber diskutiert, dass die Aufgaben auch sehr in kommunaler Hand liegen, wo das Thema der Gemeinschaftsaufgabe auch diskutiert wurde. Also inwiefern ist es eigentlich Aufgabe des Bundes, hier auch eine gewisse Gleichbehandlung sicherzustellen. Und das ist aber noch nicht abschließend gelöst. Also es ist
gibt. Ja, aber für unsere Hörerinnen, die dazu, die an der Frage hängt viel, weil nämlich die Frage, ob der Bund nämlich da bedeutende Mengen gegenfinanzieren müsste für die Kommune oder die Kommune dann sagt, ist deine Aufgabe, viel Spaß.
Genau, denn am Ende ist es auch da ja wieder eine Frage der Gerechtigkeit, denn wenn ich in einer Stadt wohne, die hochverschuldet ist, die sich dann aber vielleicht nicht Klimaanpassungsmaßnahmen leisten kann, dann ist es in der Stadt weniger lebenswert, als wenn meine Kommune durchaus gute liquide Mittel hat. Und der Klimawandel nimmt jetzt aber nicht drauf Rücksicht, ob eine Kommune verschuldet ist oder nicht, sodass es an der Stelle wirklich zu bedenken ist, wie schafft man es, dass alle Kommunen gewissermaßen den Klimawandelfolgen ja irgendwie Herr werden.
Oder Frau.
Oder Frau.
Es wird uns sicherlich sehr, sehr interessieren und betreffen hier. Also wir können ja, glaube ich, in der Frage, sowieso in allen Fragen, aber in der Frage nur ganz viel Glück wünschen, weil es soll ja auch im Ruhrgebiet die eine oder andere Kommune geben, die verschuldet ist, die sich solche Aufgaben nicht selber leisten kann. Wie gefällt es dir eigentlich hier im Ruhrgebiet?
Schön.
Gerade auf der LET oder Umgebung und Zeche Zollverein.
Es ist ein sehr, sehr spannendes Areal. Man kann sich leicht verlaufen, aber dadurch sieht man auch ein bisschen mehr. Ich finde es sehr beeindruckend, wie hier so das Historische erhalten wurde und aber sehr, sehr gut eingegliedert wurde, sich gewissermaßen anpasst, man die ganzen historischen Gebäude irgendwie umnutzt. Auch das Gebäude, in dem wir uns gerade befinden, ist wirklich beeindruckend. Und in Summe finde ich es spannend zu sehen, wie auch hier die Wasserwirtschaft sich über die Jahrzehnte oder Jahrhunderte verändert und weiterentwickelt hat und wie man sich eben den großen Herausforderungen, die einhergehen mit der Kohleproduktion oder dem Kohleabbau, ja, ergeben haben, mit Senkungen im Boden, aber auch Abwasserströmen, die entstehen, dann doch irgendwie halt auseinandersetzen muss. Und das wird ja Aufgaben sein, das werden Ewigkeitsaufgaben sein. Und das ist schon erheblich, was hier letztendlich die fossilen Energieträger für Schaden angerichtet haben.
Das ist jetzt gar nicht abgesprochen gewesen, aber dann ist natürlich jetzt ein kurzer Werbeblock folgen für diejenigen, die uns nicht kennen. Das ist ja die Geburtsstunde einer Gelsenwasser AG gewesen, das Hochziehen des Bergbaus und die Industrialisierung damit. Der Bergbau braucht Unmengen von Wasser. Und dann hat man irgendwann entschieden, dass man das systematisieren muss und dass man das durch große Unternehmen machen lassen muss und große Leitungen bauen. Und dadurch kam der Vorgänger von Gelsenwasser zustande. Und auch die Emscher Genossenschaft und der Ruhrverband haben ihre Wege ja ein Stück weit im Bergbau. Denn die Schwierigkeiten, die damit aufgekommen sind, die Aufteilung der Wasserversorgung, die man eben seinerzeit im Bereich Abwasser gemacht hat, Wasserversorgung, Gewässerschutz, Talsperrenbau, um die Mengen zu halten, sind ja die ureigensten Aufgaben gewesen von der Emscher Genossenschaft und Lippeverband und vom Ruhrverband, sodass das in der Tat stimmt. Die Wasserversorgung musste sich extrem erfinden damals und jetzt wieder neu erfinden. Weil vor einigen Jahren ja der Bergbau bekanntermaßen hier sein Ende gefunden hat. Wir haben ja beide auch mal eine Führung letztens hier dazu gemacht. Ich finde das immer wieder spannend. Also wenn man irgendwie schlechte Laune hat und denkt, man hat einen blöden Job, dann muss man hier nur eine Führung machen. Dann kriegt man mit, was richtig harte Jobs gewesen sind, glaube ich, ne?
Ja, das fand ich auch sehr beeindruckend, da zu sehen, wie unter welchen Rahmenbedingungen da im Schacht unten gearbeitet wurde. Man hat hier bei der Führung, die wir gemacht haben, wurde mal die Geräuschkulisse eingeblendet für kurze Zeit, die dort dauerhaft herrschte. Und ja, das ist wie wenn man irgendwie mitten in der Disco 8 Stunden am Tag und ich weiß gar nicht mehr, was da die Arbeitszeiten waren, aber auf jeden Fall 6 Tage die Woche. Und wirklich erhebliche Arbeitszeiten und auch die Luftverhältnisse, die Dunkelheit. Also ich bin froh um meinen Job.
Staublunge und alle diese Dinge, die gibt es eine Menge Geschichten dazu. Kann man nur jedem, der hier mal hinkommt, der sich dafür interessiert, dazu raten, eine für diese Führungen mitzumachen dazu. Es ist wirklich sehr erhellend, finde ich. Und man kriegt wirklich einen anderen Blick auf unsere Zeiten und auf unsere Probleme, die wir so haben. Und so lange ist es ja noch gar nicht her alles. Lisa, wir sind am Rande der LET jetzt gerade. Wir sind damit gestartet. Die Konferenz dazu ist ja eine, die jetzt stark auf technische Lösungen setzt. Jetzt haben wir ja eben über viele Dinge gesprochen, die auch politische Fragen sind, die ökonomische Fragen sind. Ich glaube auch viel so vom Mindset, also eine gesellschaftliche Frage, wie man mit Wasser umgeht. Hier geht es ja aber um technische Lösungen jetzt weltweit. Wie hast du jetzt die ersten 2 Tage hier empfunden? Oder gab es irgendwas, was dich schon als Expertin beeindruckt hat, wo du sagen würdest, das kann ich mitnehmen hier?
Also alles in allem jetzt die ersten 2 Tage der LET waren wirklich, wirklich beeindruckend. Wir haben eine große Facette an Themen, die abgedeckt werden. Im Wesentlichen sind es 2 Vorträge, die mir sehr die Augen geöffnet haben. Zum einen war das in der Tat der Vortrag von Norbert Jardin, der mal so die Geschichte des Ruhrverbands und die wasserwirtschaftlichen Entwicklungen hier in der Gegend gezeigt hat. Und das, was du eben gerade erläutert hast mit, was hat eigentlich wo seinen Ursprung, warum habe ich hier begonnen, Talsperren zu bauen? Und gleichzeitig aber auch, wie man jetzt eben die Wasserwirtschaft an aktuelle Herausforderungen anpasst. Also beispielsweise, wie man Kläranlagentechnik umbaut, um eben gesteigerte Anforderungen an Nährstoffe, an Spurenstoffe oder auch an die Energie, an den Energieverbrauch. Wie wappnet man Kläranlagen an derartige Veränderungen? Und das fand ich wirklich beeindruckend zu sehen, was hier auf den unterschiedlichen Anlagen mit ganz unterschiedlichem Schwerpunkt umgesetzt wurde. Also beispielsweise eine gigantisch große Solartrocknungsanlage für Klärschlamm, wo man eigentlich sich denkt, hier in unseren Breitengraden mit Solar zu trocknen, habe ich damals in der Uni gelernt, ist eher untypisch. Und einfach zu sehen, mit was für Mitteln man vielleicht auch mal ein bisschen unkonventionell, dann aber eben den CO2-Fußabdruck doch erheblich reduziert. Und das Thema CO2-Fußabdruck ist auch ein weiterer Vortrag, den ich wirklich beeindruckend fand. Denn wir setzen uns ja sehr mit den Emissionen auseinander. Viele kennen sicherlich die Einteilung in Scope 1, Scope 2 und Scope 3. Also eine Kategorisierung, an welcher Art und Stelle fallenden CO2-Emissionen an. Und ich muss zugeben, dass ich gestern gelernt habe, dass durchaus die Betrachtung der direkten Emissionen auf Kläranlagen gar nicht so ohne weiteres, ja, möglich ist, denn man muss ganz erheblich an ganz vielen verschiedenen Stellen messen. Wir haben teilweise eine sehr, sehr positive Auswirkung auf die Umwelt, aber gerade so Betriebsparameter beeinflussen dann am Ende die CH4-Produktion oder auch eben gewisse Stickoxide. Und die gilt es zu erfassen. Und wenn ich aber hier eine, ja, die Emission reduzieren will, dann muss ich wiederum im Blick behalten, dass ich möglicherweise dann die Ablaufqualität der Kläranlagen verändere. Denn ich kann ja nicht ohne weiteres mehr oder weniger Sauerstoff in so eine biologische Abwasserreinigung geben, ohne dass sich am Ende dann eben die Ablaufqualität verändert. Und so diesen komplexen Zusammenhang, den hat die Professorin aus Australien, Frau Professor Liu, wirklich sehr, sehr anschaulich dargestellt. Und bisher hatte ich mich eher so mit den, naja, indirekten Emissionen, wie sie beispielsweise im Bau oder auch beim Betriebspersonal mit Dienstreisen, wie reist man an oder, auseinandergesetzt. Aber so diesen Zusammenhang zwischen direkten Emissionen und Betriebsparametern, da ist dann mein Ingenieursherz doch ein bisschen höher geschlagen.
Da habe ich ja schon noch ein paar Aufgaben zu machen. Also Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, da tatsächlich CO2-frei zu sein, wenn man ehrlich ist, tun wir uns da noch ein bisschen schwer, auch mit dem Thema. Wir haben sicherlich nicht nur zu 100% positive Auswirkungen, sondern wir haben auch noch das ein oder andere an Hausaufgaben dazu machen. Ja, das ist, diese LET ist ja International Water Association. Ich finde auch, das ist auch global anerkannt, technologisch. Leading Edge, wie der Name auch schon so sagt. Für dieses Jahr wird es zu spät sein, aber wer ein großes Interesse daran hat, in 2 Jahren, ich glaube alle 2 Jahre ist...
Jedes Jahr tatsächlich.
Oh, ich dachte, gerade wurde mir gesagt alle 2, dann ist ja noch besser. Ich glaube, es ist wieder ein europäischer Standort im Gespräch, ist aber, glaube ich, noch nicht entschieden. Das Geld, man das sagen darf jetzt hier.
Spannend. Ich habe tatsächlich noch andere Informationen und morgen wissen wir es. Meine Info, dass es in Richtung Nordamerika wandert.
Echt?
Aber mal schauen, Dublin. Wenn diese, so.
Ich weiß nicht, ob das jetzt...
Aber ich glaube, du verwechselst das mit dem Weltwasserkongress. Und der wird in Glasgow sein. Und der findet alle 2 Jahre statt von der IWA. Dieses Jahr in Toronto. Nächstes Jahr findet er eben nicht statt und im Jahr darauf in Glasgow, während auch ein genialer Kongress, allerdings ja in etwa so das 10- bis 12-fache an Teilnehmenden, riesengroß, etwas andere Ausrichtung. Wir werden es rausfinden und wenn diese Folge veröffentlicht ist, packen wir es vielleicht in die Shownotes oder so.
Jo, dann liefern wir es nach, genau. Das würde mich jetzt auch interessieren. Dann ist es vielleicht durcheinander gekommen tatsächlich. Ich habe das so verstanden und habe mich schon so gewundert, warum wieder Europa, weil das müsste ja eigentlich so sein wie bei der WM-Vergabe, dass irgendwie jeder Kontinent immer drankommt, abwechselnd.
Naja, läuft schon ein bisschen anders hoffentlich als bei der WM-Vergabe.
Aber fachlich.
Fachlich.
Rein fachlich bestimmt und ohne irgendwelche Korruptionsfälle. Lisa, lass uns zum Abschluss kommen, so langsam. Wir könnten, glaube ich, noch lange über die Themen sprechen, aber ich will eine Sache, will ich dich noch fragen. Und zwar, kombinieren wir es gerade. Ich habe ja so eine Abschlussfrage, was man so die nächsten 12 Monate gerne machen würde und was man gerne erreicht hätte. Aber wir haben jetzt über die wichtigste Richtlinie, das wichtigste Leib- und Magenthema der Abwasserentsorgung noch gar nicht so richtig gesprochen, die Abwasserrahmenrichtlinie. Das ist einmal angesprochen. Aber die wird ja jetzt umgesetzt. Es sind noch ein paar Dinge dazu zu tun. Und wenn du jetzt die zuständige Ministerin sein würdest, was ja auch bald der Fall sein kann, wahrscheinlich noch nicht für diese Richtlinie, was würdest du als erstes umsetzen? Also was ist der wichtigste Punkt dazu, dass du sagen würdest, das ist ein Erfolg gewesen, die Abwasserrahmenrichtlinie?
Ich gehe mal davon aus, dass du mit zuständige Ministerin in dem Fall jetzt die Umweltministerin meinst.
So viel ich weiß.
Aus meiner Sicht ist es tatsächlich, glaube ich, gar nicht unbedingt fachlicher Natur, was ich umsetzen würde, sondern wenn ich jetzt nicht nur Umweltministerin, sondern vielleicht auch noch Finanzministerin gleichzeitig wäre, würde ich dafür sorgen, dass die finanziellen Ressourcen im Wasserbereich aufgestockt werden. Denn es ist ein so zentrales Thema und aktuell noch eher, ja, nicht oder nicht in der Größe berücksichtigt, wie es eigentlich aus meiner Sicht notwendig sein sollte. Und wenn man sich anschaut, was für eine gigantische Leistung die Kolleginnen und Kollegen im Umweltministerium, jetzt insbesondere im Bundesumweltministerium, auf das beziehe ich mich gerade, leisten mit den Ressourcen, die sie zur Verfügung haben, dann ist das wirklich gewaltig. Und gleichzeitig sind wir aber in einer Phase, in der unfassbar viel zu tun ist. Wir haben eine nationale Wasserstrategie, die ganz, ganz viele Maßnahmen aufzeigt, die erforderlich sind, um auch in Zukunft sicher Trinkwasser zu versorgen und Abwasser zu reinigen. Und das ist aus meiner Sicht auch ein entscheidender Erfolgsfaktor für die europäische Kommunalabwasserrichtlinie. Ein kleiner Aspekt, und da hoffe ich, dass wir, wenn ich irgendwann vielleicht mal Ministerin bin, uns nicht mehr damit auseinandersetzen müssen, ist eine einheitliche Überwachungsmethodik. Hier sind wir in Deutschland, weichen wir vom europäischen Standard ab. Wir betrachten Abwasserparameter eher in der kurzen Beprobung und das hat durchaus erhebliche Aspekte so auf den Betrieb von Kläranlagen, ist aber für den Gewässerschutz gar nicht unbedingt notwendig und zielführend. Und hier haben wir uns tatsächlich als DWA zusammen mit den ganzen anderen Verbänden, die im Bereich Wasserwirtschaft noch sich einbringen, zusammengetan und eine entsprechende Position an die Politik gerichtet. Denn das würde durchaus einiges erleichtern, um die zusätzlichen Anforderungen, denen die Branche gegenübersteht, dann auch wirklich bewerkstelligen zu können.
Sehr gut. Gute Kombination. Ein eher fachlicher Punkt und ein größerer politischer Ebene. Ich finde das eine hervorragende Idee. Umwelt und Finanzen gehören zusammen eigentlich in einem Ministerium. Wenn das mal gemeinsam vorschlagen, wenn es mal wieder soweit ist. Liebe Lisa, es hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt bei dem Gespräch. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und wir gehen jetzt gleich nochmal rüber und hören bei der LET nochmal den ein oder anderen Vortrag.
Danke, lieber Arndt. Es hat riesig Spaß gemacht und ich freue mich auf das nächste Mal.
Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.